Ich habe heute mal was ganz Wildes mit euch vor. Absolut neu. Ich erzähle euch mal nicht so langweilige Geschichten aus meinem Leben, sondern ich fange mal direkt mit der Bibel an. Bibeltext als erstes. Und zwar befinden wir uns im Prophetenbuch Daniel, Kapitel 1, Verse 12 bis 13. Versuch's doch mit deinen Knechten 10 Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass uns dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Vielleicht bist du ja ernährungstechnisch ein veganer Mensch und denkst, wow, gut, das ist eine geistliche Grundlage für meine Ernährungsweise. Und ich lade dich ein, mit mir zusammen das mal zu beleuchten, ob das so ist. Wir befinden uns, wie gesagt, im ersten Kapitel von dem Buch Daniel. Dort wird berichtet, was geschah, als der König Joachim in Judäa regierte. Damals zog der König von Babel nach Jerusalem hin, belagerte die Stadt und Jerusalem wurde dann auch erobert. Der König Joachim fiel in die Hand seines Feindes. Zusätzlich riss dieser aggressive Herrscher sich einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes unter den Nagel und ließ diese Sachen in sein Land und in den Tempel seines Gottes stellen. Man entführte die besten, schönsten und klügsten jungen Leute, die man nur finden konnte, um von ihnen zu profitieren und dem König Nebukadnezar zu dienen. Der König hatte diesbezüglich dieser auserwählten Leute ganz detaillierte Pläne für deren Ausbildung und er bestimmte bis ins Kleinste. Bis ins Detail schrieb er vor, was sie zum Beispiel täglich essen sollten. Sie sollten von den königlichen Speisen und dem königlichen Wein zu essen, zu trinken bekommen. 4 junge Männer wurden aus der gesamten Gruppe der entführten jungen Menschen namentlich erwähnt, nämlich der Daniel und seine 3 Freunde, denen man zu allem Unglück auch noch neue chaldäische Namen verpasste. Doch was hatte das denn nun mit dem Gemüse statt königlicher Speisen, Wasser statt Wein auf sich? Für sich betrachtet konnte man doch den Befehl des Königs, den Gefangenen ausschließlich königliche Speisen zu geben, in gewisser Hinsicht als Ehre auffassen. Das war wahrscheinlich richtig gutes Zeug. Schmackhaft von den besten Köchen des Landes zubereitet. Sicher gab es für den König nur das Feinste. Bestes Fleisch und Gemüse und so weiter. Also warum jetzt dieser Versuch des Daniel, sich 10 Tage lang nur von Gemüse und Wasser zu ernähren? Ich denke, die Textstelle, die diese Frage auflöst, befindet sich in Kapitel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Also geht es offensichtlich um die Speisegebote Gottes. Daniel wollte auf keinen Fall riskieren, irgendetwas zu sich zu nehmen, was nach den göttlichen Speisevorschriften unrein und damit verboten war. Es wird zwar nicht ausdrücklich berichtet, was auf diesem Speiseplan des König Nebukadnezar stand, doch ich bin mir sicher, dass die eine oder andere verbotene Tierart darunter gewesen sein wird, mal ganz abgesehen von dem Fleisch, was aus irgendwelchen Götzenopfern stammte. Daniel kannte die unreinen und verbotenen Tiere nach dem Gesetz des Mose genau. Er konnte nicht ausschließen, dass ihm unreines Fleisch vorgelegt würde. Und wer will denn schon bei zubereitetem und gewürztem Fleisch sicher beurteilen, welchen Ursprungs dieses Fleisch tatsächlich ist? Daher rührte sein Entschluss, auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein Risiko einzugehen und sich selbst unrein zu machen, beziehungsweise gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Daniel sprach mit dem Kämmerer des Königs und bat ihn, sich nicht unrein machen zu müssen. Und laut dem Text steht dann dort, und Gott gab. Gott gab, dass der Kämmerer ihm günstig und gnädig gestimmt wurde. Denn obwohl der Kämmerer zunächst große Bedenken hatte, gegen den Befehl seines Königs zu handeln und dabei ein Risiko für sein eigenes Leben einzugehen, entschloss er sich dennoch, den Wunsch des Daniel zu erfüllen. Nach Ablauf dieser 10 Tage stellte sich heraus, dass die Jungs sogar noch schöner und kräftiger aussahen als alle anderen jungen Leute, die von des Königs Speise gegessen hatten. Und Gott gab. Gott gab diesen 4 jungen Leuten Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel verstand sich zusätzlich auf die Deutung von Träumen und Visionen jeder Art. Als die 3 Jahre vergangen waren, fand der König niemanden in seinem gesamten Reich, der vergleichbar gewesen wäre mit denen. Und sie wurden des Königs Diener. Das Kapitel 1 endet schließlich mit dem Hinweis, dass Daniel bis ins erste Jahr des Königs Kyros im Dienst des Königs Nebukadnezar stand. Natürlich wirst du dich jetzt fragen, was das alles mit deiner aktuellen Lebenssituation zu tun hat, wenn es inhaltlich nicht so sehr um Ernährungsfragen geht, sondern um die Gebote Gottes. Wir schauen uns das an. Da war also dieser Überfall auf Jerusalem damals. Die eine Nation fiel mit Waffengewalt über die andere Nation her. Das war ja nichts anderes als ein Eroberungskrieg. Ein Beutezug. Wertvolle Gegenstände aus dem Hause Gottes wurden erbeutet und in den Tempel des fremden Gottes gebracht. Kann sein, dass das so als so eine Art Signal gedacht war. Schaut mal alle her, ihr fremden Völker. Mein Gott ist stärker als euer Gott. Er konnte euch nicht beschützen. Ich bin hier der Stärkere, weil mein Gott der Stärkere ist. Leiste bloß keinen Widerstand. Folge meinen Befehlen und tu, was ich dir sage. Menschen wurden entführt. Man pickte sich sämtliche materiellen und menschlichen Ressourcen aus diesem großen Kuchen des Verlierers. Man gab den Entführten neue Namen, um ihnen eine neue Identität zu verpassen. Das alte Leben sollte abgelegt werden. Man sollte am besten vergessen, wo man herstammt. Man sollte nur noch ganz und gar diesem neuen Herrscher dienen, diesem neuen Volk dienen und sich vollständig in die neue Weltordnung einfügen und sich dort anpassen. Was allerdings auffällt, wenn man diesen Text dann liest, ist, dass rein gar nichts darüber berichtet wird. Gar nichts, wie sich das Volk Juda verhielt. Da ist nichts von irgendeiner Gegenwehr die Rede. Es gab ganz offensichtlich weder einen Aufstand noch Widerstand mit Waffengewalt. Das besiegte Volk verhielt sich vollkommen passiv. Der erste Satz in diesem Kapitel, der dann überhaupt ein Verhalten der Opfer dieses Krieges aufzeigt, ist der Vers 8. Können wir uns nochmal kurz ansehen, nicht den vollständigen. Da heißt es dann, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Was bedeutete diese Entscheidung? War das nicht doch eine Art von Widerstand leisten? Bedeutete dieser Entschluss nicht, dass Daniel es eben doch nicht ganz genau so machen wollte, wie der Feind es forderte? Der Entschluss des Daniel beinhaltete in jedem Fall, dass er fest beabsichtigte, die Gebote seines Gottes weiter zu beachten, nicht von ihm abzufallen. Er wollte nicht plötzlich an einen neuen Gott glauben und dessen Opferfleisch zu sich nehmen. Er wollte sich nicht von der fremden Heeres- und Staatsmacht und deren grandiosen Sieg beeindrucken lassen. Er wollte bei seinem Herrn und Gott bleiben, sich unverändert an dessen Gebote halten und so leben, wie es sein Gott von ihm verlangte. Dabei ist mir aufgefallen, wie geschickt und sympathisch er dabei vorgegangen ist. Sodass sein Verhalten überhaupt nicht als Widerstandshandlung wahrgenommen worden ist. Tatsächlich formulierte er seinen Widerstand als eine Art Hilferuf an den Kämmerer, den er sozusagen um Unterstützung und Hilfe gebeten hatte. Dabei hat er dem Mann ganz genau seine Beweggründe und Motive erklärt und offengelegt, was er vorhatte. Den Kämmerer hat es mit Sicherheit beeindruckt, dass Daniel alles daran setzen wollte, sich nicht zu versündigen und die Gebote seines Herrn einhalten zu wollen. Und dem Herrn hat es jedenfalls so sehr gefallen, dass er an dem Entschluss des Kämmerers, den Daniel und seine Freunde zu unterstützen, mitwirkte. So heißt es dann im Text auch ausdrücklich, dass Gott gab. Gott gab. Gott gab, dass der Kämmerer zustimmte. Gott gab es dem Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Überhaupt wird die Rolle des Herrn in diesem gesamten ersten Kapitel besonders deutlich und auch wirklich betont. Man kann klar erkennen, wo der Herr eingegriffen und etwas entschieden hat. So war es Gott selbst, der den König von Jerusalem in die Hand des Nebukadnezar, des Feindes, gab. Gott ließ es zu, dass die Geräte aus seinem Haus entführt wurden und in einem fremden Götzentempel aufgestellt wurden. Er ließ es zu, dass die Menschen aus seinem Volk in ein fremdes Land entführt wurden. Er ließ es zu, dass man sein Volk der besten und begabtesten Menschen beraubte und dass man sogar versuchte, ihnen ihre Identität zu berauben. Aber als er sah, dass dies alles den Daniel nicht in seiner Treue beeinflussen konnte und er sich in seinem Herzen vornahm, seinem Herrn loyal zu bleiben, da gab Gott noch viel, viel mehr. Gott machte Daniel und seine Freunde durch außergewöhnliche, unvergleichbare Weisheit und Verstand berühmt, sowie die besondere Gabe, Träume und Visionen deuten zu können. Und er machte den Weg frei, den direkten Weg frei zugunsten des Königs. Und schließlich nicht zu vergessen, es gelang Daniel, was ihm am wichtigsten war. Am wichtigsten war ihm sein Entschluss, die Gebote seines Gottes unverändert einzuhalten, in die Tat umzusetzen. Eine fantastische Erfolgsgeschichte, mitten in einem riesigen Desaster von Krieg, Leid und Elend. Kommt uns das alles nicht irgendwie bekannt vor? Ein Reich überfällt das andere Reich. Zwei Nationen führen Krieg, die eine wird besiegt, der König fällt in die Hand des Gegners. Also für mich fehlt nur noch, dass Herr Selenskyj in die Hände von Herrn Putin fällt. Also ihr dürft mich an dieser Stelle jetzt, bitte, ist ganz wichtig, nicht falsch verstehen. Auf gar keinen Fall. Es geht mir nicht um die Bewertung von Verhaltensweisen und Entscheidungen dieser beiden Kriegsparteien und ihrer Leiter. Überhaupt nicht. Ich will mich auch keinesfalls auf eine der beiden Seiten stellen oder irgendjemand verurteilen. Null. Es geht mir um etwas anderes, etwas ganz Bestimmtes, etwas Wichtiges. Es geht mir um die Frage, welche Leitlinien, welche Entscheidungsprinzipien, welche Handlungsanweisungen wir für uns und unser Dasein aus dem Text bei Daniel ableiten können. In der letzten Woche haben wir eine Predigt vom Henrik gehört und in diesem Rahmen hat er uns ausführlich erklärt, dass das Reich Gottes eigentlich schon jetzt da ist. Wir leben zwar noch in diesem Spannungsverhältnis zwischen der Realität unserer Welt und dem Himmelreich, ja, aber eigentlich gehören wir schon längst zum Reich Gottes, das demzufolge nicht nur im Himmel existiert, sondern auch auf dieser Erde. Und folglich müssen wir doch davon ausgehen und zugrunde legen, dass überall, sowohl im Himmel als auch auf der Erde, im gesamten Reich Gottes, auch die Gesetze und Gebote Gottes Geltung haben. Bedeutet das nicht mit Blick auf die Person des Daniel, dass wir uns seine Entscheidung im Herzen zum Vorbild machen sollen? Sollten wir uns nicht in allen unseren Lebenssituationen, ebenso im Herzen vornehmen, nach dem zu leben, was Gott uns sagt? Vielleicht kannst du mir dabei zustimmen. Fragt sich aber dennoch, was das denn nun mit der Kriegssituation in der Ukraine zu tun haben mag. Noch haben wir keinen Krieg und die Fragen, die Daniel sich stellen musste, naja, die sind ja nicht unbedingt identisch mit den Fragen, die uns in unserem täglichen Leben, im Alltag begegnen. Andererseits, wie wird denn unser Alltag bestimmt? Was begegnet uns dort? Was sind unsere täglichen Themen? Und haben wir da nicht auch oft kriegsähnliche Situationen? Zumindest im Kleinen müssen wir uns Tag aus, Tag ein mit unseren Mitmenschen irgendwie auseinandersetzen und Streit kommt auch alltäglich vor. Wie führen wir denn die kleinen Kriege unseres Alltags? Welche Normen, Grundsätze und Regeln wenden wir denn dort an? Und nicht nur, wenn Streit ist, überhaupt immer. Was wenden wir denn an Grundsätzen und Regeln? Gehen wir die Dinge menschlich an? Oder orientieren wir uns an den göttlichen Prinzipien unseres wahren Herrschers? Das fängt für mich schon im Sandkasten an. Wie oft höre ich denn sowas wie, lass dir nichts gefallen! Lass dir es nicht gefallen! Wenn dir einer wehtut, schlägst du zurück. Du musst kein Opfer sein, man muss nur lernen, sich zu wehren. Göttliches Prinzip oder menschliches Denken? Ich kenne da jemanden, der hat etwas ganz anderes gesagt. Was ganz anderes. Mit meinen Worten, nicht ganz wörtlich zitiert, lautet das so ungefähr: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte auch die linke Wange hin. Wie läuft denn so ein Streit in der Nachbarschaft ab? Ist da doch sich jeder selbst der Nächste oder liebt da jeder seinen Nachbarn wie sich selbst? Wir können aber auch allgemeine Lebenssituationen nehmen. Ja? Dienen denn heutzutage Arbeitnehmer und Kollegen einander oder dient sich jeder zunächst mal sich selbst? Und dient denn der Job auch dazu, den eigenen Schöpfer zu ehren und zu verherrlichen? Das, was ich tue, jeglich mit meiner täglichen Arbeit, mit meinen Händen, mit meinen Gedanken, mit dem, was ich sage und tue? Oder dient der Job zunächst mal meiner eigenen Karriere? Mal ein anderes Thema. Aus welchen Gründen bin ich denn bereit zu spenden? Möchte ich den Armen und Schwachen helfen oder kommt es mir hauptsächlich mal auf das Sparen der Steuern und die Großzügigkeit in meinem Herzen? Ist dann eher zweitrangig. Ich denke, du hast verstanden, was ich meine. Aber ich will noch mal einen Gedanken dazu nehmen. Und der ist mir auch sehr wichtig. Was wäre denn, wenn all unsere Ängsten, Sorgen und Spekulationen sich bewahrheiten würden? Was wäre, wenn uns tatsächlich ein neuer Krieg bevorstehen würde? Wenn wir jetzt eine Meinungsumfrage starten würden, wie würde dein Votum aussehen? Wie soll man bei einem Angriff mit Waffengewalt reagieren? Mit Waffengewalt antworten? Oder Widerstand leisten nach dem Vorbild des Daniel? Mir sind seit dem Ausbruch dieses Krieges ganz oft solche Aussagen begegnet wie, bei einem Angriffskrieg muss man sich verteidigen. Im Krieg gelten andere Regeln. Das Vaterland muss verteidigt werden. Oder einem Aggressor muss man entschlossen und mit Gewalt entgegentreten und ihm mit eigener Stärke seine Grenzen aufzeigen. Wenn ich dann gefragt habe, ob dies alles dann auch für Christen, also Nachfolger Jesus, gelte, dann wurde dies in der Regel bejaht. Nach welchen Grundsätzen entscheiden wir denn solche Fragen? Welche Leitlinien und Handlungsempfehlungen sollen wir uns denn zu eigen machen? Bevor ich versuchen werde, diese Fragen zu beantworten, möchte ich dir kurz zwei Kinofilme aufreißen. Ganz kurz nur. Aber die setzen sich beide in besonderer Art und Weise mit dem Thema Krieg und Glauben auseinander. Der eine Film heißt Hacksaw Ridge, manch einer war mit mir damals zusammen im Kino. Und der handelt von dieser wahren Geschichte dieses amerikanischen Private Desmond Doss. Der hatte sich im Zweiten Weltkrieg entschlossen, mit aller Macht, er wollte seinem Land dienen. Er wollte dabei sein, aber ganz wichtig war ihm, er wollte niemals eine Waffe anfassen, geschweige denn sie abfeuern. Und seine Geschichte krönt dann in der Situation, dass er mitten in der Schlacht gegen die Japaner, irgendwo im Pazifik, an komischen, blöden Inseln, ganz alleine, nahezu 100 Soldaten, sowohl feindliche als auch eigene Leute, praktisch im Alleingang das Leben rettet. Jeden einzelnen der verletzten Soldaten musste er mit einem Seil diesen Abhang wieder runterlassen, damit sie unten versorgt werden konnten. Um die 100 Stück. Die Hände hinterher kannst du dir vorstellen, alleine mit einem Seil. Demgegenüber gibt es diesen Film, das ist wohl eher eine fiktive Story, Herz aus Stahl oder Fury ist, glaube ich, der Originaltitel. Da geht es um eine Panzerbesatzung. Gleicher Weltkrieg, Amerikaner, aber diesmal Schauplatz mitten in Deutschland. Der Film findet den Höhepunkt darin, dass die Besatzung dieses Panzers sich gegen eine feindliche Übermacht stellt. Und einige hundert deutsche Soldaten durch deren Tod daran hindert, hinter die Linien der Amerikaner zu gelangen und die Front von dort aus zu gefährden. Die entscheidende Szene ist aber, dass einer der Mitglieder der Besatzung, ein gläubiger Christ mit der Bibel in der Hand, die Gesamtsituation dieses Krieges und ihre Situation als gerechte Sache bezeichnet. Ich habe mich gefragt, in welchen dieser beiden Dramen ich mehr von göttlichem oder mehr von menschlichem Denken finde. Im Fall des Desmond Doss, der 100 Leben rettete, oder der Panzerbesatzung, die mehrere hundert Leben vernichtete. Darunter übrigens auch ihre eigenen, die haben es alle nicht überlebt bis auf einen. Während Desmond Doss, glaube ich, rund 80 Jahre alt geworden ist. Gut, das eine ist fiktiv, das andere war Wahrheit, aber gut. Als Jesus. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, fragte dieser ihn sinngemäß, dass er also ein König sei. Und Jesus antwortete, ja, aber wenn sein Reich von dieser Welt wäre, müsste er nur seine Leute rufen, die würden sofort für ihn kämpfen und ihn befreien. Aber sein Reich sei eben nicht von dieser Welt. Und als Petrus Jesus mit dem Schwert gegen die Soldaten und die Palastwache verteidigen wollte, forderte ihn Jesus auf, das Schwert wegzulegen, denn wer das Schwert führe, der komme auch durch das Schwert um. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, heißt es bei Matthäus. Und schließlich steht ja irgendwo im Wort Gottes geschrieben, du sollst nicht töten. Und da steht nicht, außer bei einer gerechten Sache in einem Verteidigungsfall. Aber es steht geschrieben, du sollst deinen Feinden Gutes tun und für sie beten. Ganz so, wie Desmond Doss das offensichtlich getan hat. Ich bin gefragt worden, wie ich denn meinte, dass man auf einen solchen Angriffskrieg reagieren solle. Ob ich mich denn ergeben wolle und danach in einer Diktatur leben wolle. Ganz ehrlich, Leute, ich kann mir so eine Situation natürlich auch nur sehr schwer vorstellen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Gott es immer gut gefällt, wenn Menschenleben gerettet werden. Gott hat keinen Gefallen am Tod der Menschen. Außerdem darf man sicher nicht übersehen, was am Schluss dieses Textes, dieses Kapitels bei Daniel erzählt wird. Denn dort heißt es, dass Daniel im Dienst des König Nebukadnezar blieb bis ins erste Jahr des König Kyros. Kyros war ein persischer König. Er war sogar der König, der dem Volk Juda erlaubte, nach Jerusalem zurückzukehren und es wieder aufzubauen. Das bedeutet, dass die Herrschaft des babylonischen Königs auch nur befristet war. Es war nur eine über vorübergehende Fremdherrschaft über das Volk Gottes. Reiche kommen und Reiche gehen und werden abgelöst. Aber irgendwann werden alle irdischen Reiche von der Herrschaft Jesu abgelöst, von seinem ewigen Königtum im Reich Gottes. Mit anderen Worten, es wird vorbeigehen. Die Diktatur wird ein Ende haben, wenngleich ich aus heutiger Sicht und rein menschlich gedacht natürlich auch überhaupt gar keine Lust habe, mich unterdrücken, misshandeln oder berauben zu lassen. Nicht um meine Freiheit oder auch mehr. Doch wenn ich das Spannungsverhältnis zwischen dem Himmelreich und dem Reich Gottes hier auf Erden mir anschaue, dann möchte ich mir immer wieder bewusst machen, dass mein Zuhause nicht auf dieser Erde ist. Dass es eigentlich vollkommen egal sein müsste, wie es mir hier geht. Natürlich menschlich gedacht, leichter gesagt als getan. Dennoch ist es eine Wahrheit, alle Reiche dieser Welt werden zu Ende gehen und der Herr wird sein Reich vollständig errichten. Vollkommen gleichgültig, ob es sich um das ägyptische Reich, das römische Reich, das deutsche Reich oder das russische Reich dreht. Ich bin mir sicher. Ganz sicher. Wenn wir uns in unserem Herzen ganz fest vornehmen, uns danach zu richten, was der Herr uns sagt. Und wenn wir uns in allen unseren Lebenssituationen, in all unseren Kämpfen und Kriegen, egal um was es geht, den großen und kleinen Kämpfen, den Alltagssituationen, von den göttlichen Leitlinien und nicht von menschlichem Denken leiten lassen, wird der Herr reichlich geben. Ganz so wie bei Desmond Doss und ganz so wie bei Daniel. Und ich denke, da kann man auch für beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Großer Gott, wir stehen vor vielen Fragen im Leben. Oftmals wissen wir nicht so recht, wohin und wo lang und wie wir uns entscheiden sollen. Aber Daniel zeigt uns in ganz besonderem Maße, wie wichtig dir unsere Herzensentscheidungen sind. Und wie wichtig dir ist, dass wir dahin schauen, was du uns sagst. Und dass wir uns daran orientieren, was deine Prinzipien sind. Wie du göttlich darüber denkst, was uns begegnet. Manchmal vergessen wir das, dann handeln wir anders, aber wir dürfen immer wieder zu dir kommen und du verzeihst uns das, Herr. Du hast uns das schon verziehen, damals in Golgatha. Aber Herr, wir brauchen immer wieder diese Gewissheit, dass du uns unterstützt. Wir brauchen immer wieder die Gewissheit, dass du alles in den Händen hältst und die Gewissheit, dass du gibst. Und das hast du versprochen, Herr. Und du willst geben, du willst so viel geben. Du hast schon deinen Sohn gegeben und du willst uns Liebe schenken und du willst uns Gnade und Barmherzigkeit und Güte schenken. Und das alles soll unser Herz erfüllen, soll uns vor Ängsten, Sorgen und Nöten bewahren und soll uns dahin führen, wo wir zu Hause sind, Herr. Zu dir in die Ewigkeit und hilf uns, diesen Weg zu gehen bis zum Ende und das alles, was uns begegnet, jede Lebenssituation im Alltag und auch in Stress und besonderen Situationen durchzustehen mit dir und deinem Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.